SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Im Nordsaarland ist gestern ein Zug entgleist. Die meisten Insassen sind zum Glück mit dem Schrecken davongekommen. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über Ärger in der SPD, über das geplante sogenannte Sicherheitspaket, das diese Woche in den Bundestag kommt. Und Italien hat heute ein erstes Asylzentrum außerhalb der EU eröffnet.
SR Info.
Es ist ein Albtraum für Zugführer und Zugreisende. Ein Hindernis liegt auf den Gleisen, der Zug muss bremsen, entgleist. Gestern am späten Nachmittag ist das im Nordsaarland einem Flexzug von Saarbrücken nach Frankfurt passiert. In der Nähe von Namborn lag auf einmal ein riesiger Felsbrocken im Weg. Der Zugführer wurde leicht verletzt. Die Insassen sind zum Glück mit dem Schrecken davongekommen. Unser Reporter Patrick Wirmer hat sich den Unglücksort heute Vormittag angeschaut. Patrick, die Bergung des Zuges soll anlaufen. Wie sieht's da aus?
Ja, so sieht's aus. Also der Schienenkran, der sogenannte Schienenkran, der wurde mittlerweile in Position gebracht. Der steht in Türkismühle und wartet dann auf den Einsatz ein paar Kilometer weiter dort in Namborn, genauer gesagt beim Örtchen Heisterberg, heißt dieses kleine Dörfchen. Und die Bergung wurde natürlich heute Morgen schon minutiös vorbereitet. Und zwar war ein Notfallteam da, der Deutschen Bahn. Natürlich war Flex auch vor Ort und die Polizei. Und das Notfallteam der Bahn hat die Strecke und die Oberleitungen auf mögliche Schäden geprüft und die Polizei hat den Tatort natürlich heute auch noch mal in Augenschein genommen, gerade auch noch mal bei Tageslicht. Da kam auch noch mal eine Drohne zum Einsatz. Und ja, aber was man sagen kann, die genauen Umstände dieses Unglück sind noch nicht geklärt, aber sehr vieles deutet natürlich auf einen Hangrutsch hin. Es hatte sich ein rund 1 Meter großer Felsbrocken gelöst aus der Wand und dieser Felsbrocken, der wurde dann von dem Zug wohl erfasst und hat dann letztendlich zu dieser Entgleisung geführt. Dieser Zug, man sieht ihn da auch noch vor Ort, der ist ja, wie gesagt, immer noch nicht geborgen, ist auch stark beschädigt worden, gerade im Frontbereich. Also da gab es einen heftigen Einschlag und dieser dicke Felsbrocken, der hat sich da immer noch verkeilt unten drunter. Also das war schon eine ziemlich große Nummer, ziemlich großer Knall, wie wir auch wissen von Passagieren, die dort mitgefahren sind. Immerhin diese 140 Passagiere, du sagtest es, sie sind mit dem Schrecken davongekommen. Niemand ist verletzt worden von den Passagieren, aber wir haben insgesamt 2 Verletzte, wie wir jetzt auch von Flex erfahren haben. Also eine Zugbegleiterin und der Zugführer, die wurden leicht verletzt bei diesem Aufschlag dort gestern. Also es hätte noch viel schlimmer ausgehen können, das sagen auch alle vor Ort. Dieser Zug hätte zum Beispiel diese Böschung auch herunterrollen können. Da geht es so 8 bis 10 Meter in etwa neben der Strecke da runter Richtung eines Bachlaufs. Also das hätte schlimm ausgehen können. Und es gab noch einen entgegenkommenden Zug. Dieser wurde durch ein automatisches Alarmsystem dann doch noch rechtzeitig gewarnt, konnte in die Bremsen steigen und dann so etwa 150, 200 Meter vor dem verunglückten Zug dann zum Stehen kommen. Also da hätte es auch eine richtige Katastrophe geben können. Aber Glück im Unglück, das hat man heute Morgen sehr, sehr oft gehört. Also wie gesagt, jetzt laufen die Bergungsarbeiten dort in diesen Minuten, aber niemand will sich da jetzt festlegen, wie lange das noch dauert. Die Strecke bleibt auch weiterhin gesperrt, möglicherweise auch noch in den kommenden Tagen. Das ist also durchaus möglich. Und ein Schienenersatzverkehr ist aber eingerichtet worden zwischen Türkismühle und St. Wendel. Das heißt, von Saarbrücken kommt man noch bis nach St. Wendel, steigt dort in den Bus ein, steigt in Türkismühle wieder in den Zug und andersrum natürlich auch so, wenn man aus Richtung Frankfurt kommt. Aber wer diese Strecke nutzt, der muss natürlich viel Geduld mitbringen, denn dieser Schienenersatzverkehr, der fährt relativ unregelmäßig und eben nach Bedarf. Aber da muss man ein bisschen Zeit mitnehmen. Aber das ist ja auch nachvollziehbar jetzt angesichts dieser Katastrophe.
SR-Reporter Patrick Wirmer mit Informationen über den entgleisten Flexzug im Nordsaarland. So schnell reagiert die Politik selten, wie nach dem Terrorangriff von Solingen am 23. August dieses Jahres. Nur 6 Tage später schon hat sich Innenministerin Faeser vor die Hauptstadtpresse gesetzt und ihr sogenanntes Sicherheitspaket präsentiert. Schon fertig ausgehandelt mit den Koalitionspartnern. Es sollte vor den Landtagswahlen damals ein klares Signal an die deutsche Bevölkerung sein, nach dem Motto, wir handeln. Mit einem schärferen Waffenrecht, mehr Befugnissen für die Polizei und einem härteren Umgang mit Asylbewerbern. Aber gerade dieses in einen Topf werfen von islamistischem Terror, von Sicherheit und dem Umgang mit Asylbewerbern hat von Anfang an für viel Kritik gesorgt, auch in der SPD. Aber das Sicherheitspaket soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden. Gestern hat sich die SPD-Fraktion damit beschäftigt und dem Vernehmen nach ging es da hoch her. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte hat sich in der SPD umgehört. Ich habe ihn gefragt, wie umstritten dieses Sicherheitspaket in der Fraktion wirklich ist.
Naja, zumindest so umstritten, dass bei einer Probeabstimmung 20 bis 25, die Zahl ist nicht ganz gesichert, Abgeordnete der SPD dagegen gestimmt haben. Und sie haben aufgegriffen, das, was beispielsweise in offenen Briefen von der Parteibasis, aber auch zuletzt von den Jusos gesagt wurde. Dieses Paket schikaniere Geflüchtete statt Islamisten, hat beispielsweise der Juso-Chef geschrieben an alle Abgeordneten, hat appelliert, wir fordern die SPD-Fraktion auf, das geplante Sicherheitsgesetz in dieser Form abzulehnen. Es bleibe dabei, rassistische ausgrenzende Narrative würden gestärkt. Zur Erinnerung, dieses Paket, da ist ja vorgesehen, erhebliche Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Migranten, mehr Möglichkeiten der Sicherheitskräfte im Kampf gegen radikalen Islamismus, etwa biometrische Gesichtserkennung und automatisierte Datenanalyse unter bestimmten Voraussetzungen und eine massive Verschärfung des Waffenrechts.
Der Kanzler soll sogar mit einer Vertrauensfrage gedroht haben, wenn die Fraktion ihm quasi von der Fahne geht und dem Paket nicht zustimmt?
Ja, das hören wir jedenfalls. Wir waren nicht dabei. Aber er soll gesagt haben, wenn die eigene Mehrheit der Koalition in Gefahr gerate, dass er notfalls von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen werde. Seine Möglichkeiten, ja, was sind seine Möglichkeiten? Da lag es nahe zu sagen, der Kanzler hat nur noch die Möglichkeit, dann die Vertrauensfrage zu stellen nach dem Motto, wenn ihr mir nicht folgt, dann müsst ihr euch einen neuen suchen. Das ist dann anschließend umgehend dementiert worden. Nein, nein, es sei zwar hoch hergegangen, eine lebendige Diskussion, sagte beispielsweise der SPD-Generalsekretär der Matthias Mirsch am Abend auch in der ARD. Aber Vertrauensfrage, das sei so nicht gefallen. Im Gegenteil, die Mehrheit stehe, sagt jedenfalls Matthias Mirsch. Hören wir rein.
Dazu wird es überhaupt nicht kommen. Die Abstimmung war sehr, sehr deutlich heute in der Fraktion. Insofern wird gerade wieder was beigeschrieben, wie das im Berliner Journalistenzirkeln manchmal immer der Fall ist. Aber davon kann überhaupt nicht die Rede sein.
Nicht die Rede sein von einer Vertrauensfrage, aber das Wort, das große Wort steht im Raum, aufgegriffen. Heute Morgen übrigens sehr dankbar vom Oppositionsführer von Friedrich Merz bei den Kollegen von NTV. Der hat gesagt, naja, die Möglichkeiten, da meinte der Kanzler nicht die Fraktionsregeln.
Ja, und das sind nicht die Fraktionsregeln, sondern das sind seine Möglichkeiten. Und seine Möglichkeiten ist eben genau das, die Vertrauensfrage. Das droht man nur einmal an. Beim nächsten Mal muss man es machen. Und wenn man es macht, dann ist es der Anfang vom Ende der eigenen Regierungszeit.
Ja, ob es dazu kommen wird am Ende, müssen wir mal abwarten. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Mehrheit steht. Das hat uns eben gerade auch nochmal Sebastian Hartmann, SPD-Innenpolitiker, vor der Sitzung des Innenausschusses, der sich mit diesem Sicherheitspaket gerade beschäftigt, bestätigt. Der sagt, sehr, sehr sicher, die Mehrheit steht. Dieses Gesetz wird am Freitag im Bundestag um 9 Uhr so beschlossen werden und anschließend an den Bundesrat weitergeleitet. Das Gleiche sagt übrigens auch die Grünen-Abgeordnete Kadoa, Innenexpertin. Auch sie vor dem Innenausschuss, sie sagte, sie gehe schwer davon aus, dass die grüne Mehrheit jedenfalls auch an Bord ist. Und nur mal für die Mathematiker, es wird eng, wenn mehr als 49 Abgeordnete aus der Ampelkoalition ausscheren würden. Aber davon ist auch nicht zu rechnen. Es ist eine namentliche Abstimmung. Also wir werden genau wissen, wer dafür, wer dagegen ist oder wer sich enthält oder vielleicht auch gar nicht kommt zur Abstimmung.
Okay, also offenbar kann man nicht davon ausgehen, dass es da zur Katastrophe, sag ich jetzt mal, für die Ampelkoalition kommt am Freitag. Nichtsdestotrotz hat man ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass der Kanzler längst nicht mehr so unumstritten ist, wie es eigentlich nötig wäre für jemanden, der demnächst im Wahlkampf die volle Rückendeckung seiner Partei für seine neue Kanzlerkandidatur braucht, oder?
Ja, das ist die eine Lesart. Dass es rumort in der SPD, ist kein Geheimnis. Dass es da gerade aus der linken SPD-Ecke Kritik gab, war auch kein Geheimnis. Aber man kann es auch so interpretieren. Die SPD hat einen Kanzler bestellt, gewollt, der jetzt Kante zeigt, der Führung zeigt. Und möglicherweise war das gestern ein erster Aufschlag auch dieses führungsstarken SPD-Kanzlers, der sich von seiner Fraktion in Anführungszeichen auch nicht auf der Nase herumtanzen lassen will. Und der das intern auch sehr klar macht. Leute, ich sage jetzt, wie wir das machen. Ich brauche Beinfreiheit. Ich bin der wahlkämpfende Kanzler, den ihr wollt. Und ich sag euch das jetzt so, wie es ist. Möglicherweise war das ein erster Aufschlag eines neuen Olaf Scholz.
Okay, wie könnte es jetzt weitergehen mit dem Sicherheitspaket? Freitag 9 Uhr geht glatt durch oder wie?
Freitag 9 Uhr ist die Abstimmung eine namentliche Abstimmung. Also alle werden wissen, wer wie abgestimmt hat. Das erhöht natürlich nochmal den Druck. Und dann muss es sehr, sehr schnell gehen. Das ist ja zweite, dritte Lesung. Und sie wollen es noch am Freitag dann auch in den Bundesrat geben, der das dann beschließen will. Das ist alles im Schweinsgalopp gelaufen, das muss man sagen. Sie haben es gesagt, nach dem Anschlag sehr, sehr schnell auf den Weg gebracht. Der erste Entwurf ist verrissen worden von den Experten. Dann hat die Regierung nachgelegt. Jetzt gerade werden die Änderungsanträge noch eingearbeitet. Wir haben es noch nicht mal schriftlich. Auch auf den Bundestagsseiten nicht. So eng ist der Zeitplan. Also Freitag 9 Uhr Abstimmung, da können wir noch mal ganz genau hingucken.
unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über das sogenannte Sicherheitspaket, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, und die interne Kritik dagegen in der SPD. Heute Nachmittag beraten in Brüssel Vertreterinnen und Vertreter der EU und aus wichtigen Golfstaaten über die Lage im Nahen Osten. Ziel ist, dem Vernehmen nach, eine weitere Eskalation der Konflikte in der Region zu verhindern. Die Versuche, auf diplomatischer Ebene Druck auf die Konfliktparteien auszuüben, laufen also weiter. Unterdessen hat das israelische Militär heute wieder Hisbollah-Stellungen in der libanesischen Hauptstadt Beirut attackiert. Sabina Mattei mit Informationen.
Ein paar Tage lang hatte bange Ruhe geherrscht in Beirut. Nun gehen die israelischen Luftangriffe weiter. Kurz nachdem Israels Streitkräfte die Bewohner der Viertel im Süden der libanesischen Hauptstadt am Morgen gewarnt hatten, stieg dort schwarzer Rauch auf. Die israelische Luftwaffe hatte die Hochburg der Hisbollah wieder bombardiert. Zuletzt hatte Israel auch seine Luftangriffe auf den Süden des Landes und auf die BK-Ebene intensiviert. Die Einwohner von einem Viertel der Ortschaften des Libanon seien mittlerweile von Israel zur Evakuierung aufgefordert worden, teilte die UNO mit. Die Organisation zählte zuletzt 1,2 Millionen Vertriebene. Der Libanon hat rund 6 Millionen Bürger. Hinzu kommen 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden seit Oktober letzten Jahres 2.350 Menschen im Lande infolge des Krieges zwischen Hisbollah und Israel getötet und fast 11.000 verletzt. Das Ministerium unterscheidet dabei nicht zwischen Zivilisten und Milizionären.
Der Mehrfrontenkrieg im Nahen Osten beschäftigt ja längst auch die deutsche Innenpolitik. Ausfuhrgenehmigungen für in Deutschland produzierte Waffen nach Israel, ja oder nein? Dazu gibt es heute Nachmittag eine Aktuelle Stunde im Bundestag auf Antrag der Unionsfraktion. Die wirft den Grünen vor, Waffenlieferungen an Israel zu verzögern. Die wichtigsten Fragen zum Thema beantwortet Oliver Neuroth.
In welchem Umfang liefert die deutsche Rüstungsindustrie Waffen an Israel?
Israel kauft seit Jahrzehnten Waffensysteme von deutschen Herstellern. Im vergangenen Jahr waren es besonders viele. Sie hatten einen Wert von 326,5 Millionen Euro. Das ist 10-mal so viel wie im Jahr zuvor. Damit gehört Israel zu der Gruppe der Länder, an die deutsche Rüstungsfirmen die meisten Waffen ausführen. Und für Israel ist Deutschland nach den USA der wichtigste Waffenlieferant. Den größten Teil der Exporte hat der Bundessicherheitsrat im vergangenen Jahr nach dem 7. Oktober genehmigt, also nach dem Angriff der Hamas auf Israel. In dieser Zeit wurden Anträge für Waffenlieferungen besonders schnell bearbeitet. In diesem Jahr sieht das Bild ganz anders aus. In der ersten Jahreshälfte sind nur Ausfuhren im Wert von 14,5 Millionen Euro genehmigt worden. Seit März hat Deutschland keine Kriegswaffenexporte nach Israel mehr genehmigt.
Welche Art von Waffen bekommt Israel von Deutschland?
Das ist im Detail nicht bekannt. Die Bundesregierung sagt nicht, welche Rüstungshersteller was genau liefern, um die Firmen zu schützen. Was sie aber verrät, im vergangenen Jahr haben Kriegswaffen nur einen Anteil von 2% der Exporte ausgemacht. Der größte Teil fiel in andere Kategorien, zum Beispiel waren es Helme, Schutzwesten oder Kommunikationsmittel. Einen Anhaltspunkt für Waffenlieferungen gibt auch der Rüstungsexportbericht. Demnach haben deutsche Unternehmen zuletzt auch Panzerfäuste, Munition sowie Treibladungen und Zünder für Waffen an Israel geliefert. Auch Bauteile für die Luftabwehr, militärische Lastwagen und Sicherheitsglas sollen dazugehört haben. In der Vergangenheit hat Israel auch kleinere Kriegsschiffe und U-Boote aus deutscher Produktion gekauft.
Was sind die Bedingungen für Waffenlieferungen an Israel?
Grundsätzlich entscheidet der Bundessicherheitsrat über Waffenexporte deutscher Rüstungsunternehmen. In dieser Runde sitzen mehrere Bundesminister, unter anderem die Außenministerin, der Wirtschaftsminister und der Verteidigungsminister. Chef ist der Bundeskanzler. Der Bundessicherheitsrat unterliegt keiner parlamentarischen Kontrolle durch den Bundestag. Für Israel hat die Bundesregierung eine Bedingung gestellt, dass weitere Waffen und militärische Ausrüstung geliefert werden. Die israelische Regierung musste sich schriftlich verpflichten, dass die deutschen Waffen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt werden. Und diese Erklärung liegt der Bundesregierung nach eigenen Angaben seit der vergangenen Woche vor.
Man kann es gar nicht oft genug sagen. Deutschland braucht dringend Fachkräfte und generell Arbeitskräfte aus dem Ausland. Heute soll im Kabinett eine Strategie verabschiedet werden, um es Menschen speziell aus Indien einfacher zu machen, hier zu leben und zu arbeiten. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz hat sich die Frage gestellt, warum überhaupt Indien?
Da kommen ein paar Gründe zusammen. Also zum Beispiel sind Menschen aus Indien sehr gut qualifiziert und das gerade in zwei Bereichen, in denen Deutschland große Nachwuchsprobleme hat. Das Gesundheitswesen und die IT und da ganz speziell künstliche Intelligenz. Ein anderer Grund: Deutschland und Indien sind in der jeweils umgekehrten Situation, was Arbeitskräfte angeht. Also in Deutschland fehlen in den nächsten 10 Jahren rund 7 Millionen Fachkräfte. In Indien kommen in den nächsten Jahren rund 84 Millionen Fachkräfte neu auf den Markt. Wenn man sich jetzt auf eine gute Strategie einigt, dann könnten Indien und Deutschland also stark voneinander profitieren.
Und damit das klappt, damit es eine Win-Win-Situation wird für uns in Deutschland und für die Menschen aus Indien, will die Bundesregierung Deutschland noch attraktiver machen.
Die Bundesregierung hat eine eigene Fachkräftestrategie für Indien erarbeitet. Da geht es zum Beispiel darum, schneller ein Visum zu erteilen, stärker mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel schon Studierende in Indien für Jobs in Deutschland zu begeistern. Und es soll auch eigene Initiativen der Bundesländer geben. Wichtig sind auch Sprachkenntnisse. Menschen aus Indien sprechen oft Englisch auf Muttersprachlerniveau. Für IT-Berufe zum Beispiel ist das oft ausreichend. Für Pflegeberufe aber auf gar keinen Fall. Deswegen will Deutschland mehr Sprachkurse schon in Indien anbieten und vor Ort bessere Qualifizierungsangebote für diejenigen, die ein bisschen nacharbeiten müssen, damit sie in Deutschland dann arbeiten dürfen.
Bianca Schwarz war das mit Informationen über die geplante Fachkräftestrategie für Menschen aus Indien. Jetzt um 12.46 Uhr weitere Meldungen von Roswitha Böhm.
Bei ZF in Saarbrücken informiert der Betriebsrat heute die Belegschaft über die Stellenabbauverhandlungen mit der Geschäftsleitung. Gestern war bekannt geworden, dass der Automobilzulieferer in Saarbrücken tausende Jobs streichen will. Der saarländische Wirtschaftsminister Barke hat die Entscheidung von ZF als drastisch bezeichnet. Kritik kam von der CDU im saarländischen Landtag. Der Abgeordnete Christopher Salm sagte, die desaströse Wirtschaftspolitik der Ampel in Berlin führe gerade zu einer Deindustrialisierung in Deutschland. Diese schlage auch im Saarland durch. Die ukrainischen Behörden haben angeordnet, mehrere Orte in der nordöstlichen Region Charkiw zu räumen. Gründe dafür sind laut dem zuständigen Gouverneur der Vormarsch russischer Truppen und Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung. Die Evakuierung sei verpflichtend. In der Nähe der betroffenen Stadt Kupjansk habe es zuletzt innerhalb eines Tages 19 Gefechte gegeben. Etwa 7000 Einwohner sollen deshalb jetzt in Sicherheit gebracht werden. In mehreren US-Bundesstaaten hat die vorzeitige Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl begonnen. In Georgia gab es einen Rekord. Bereits am ersten Tag haben der Wahlbehörde zufolge mehr als 250.000 Menschen per Briefwahl oder persönlich ihre Stimme abgegeben. Das sind fast doppelt so viele wie vor der Wahl 2020. Einer Zählung der Universität Florida zufolge haben bis jetzt mehr als 5 Millionen US-Wahlberechtigte insgesamt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Ein mittelstarkes Erdbeben hat die Osttürkei erschüttert. Nach offiziellen Angaben löste der Erdstoß der Stärke 5,9 Panik unter den Menschen aus. Verletzte oder schwere Schäden wurden jedoch bisher nicht gemeldet. Das Beben wurde am Vormittag in der Provinz Malatya registriert. Nach Augenzeugenberichten liefen in der Region Menschen aus ihren Häusern und Büros. Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Fußballnationalmannschaft. Das hat der englische Fußballverband offiziell bestätigt. Sein Vertrag beginnt demnach am 1. Januar. Über die Vertragslaufzeit ist noch nichts bekannt. Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und Bayern München wird Nachfolger von Gareth Southgate, der im Juli zurückgetreten war. Tuchel ist der erste Deutsche, der den Posten des englischen Nationaltrainers übernimmt.
SR Info.
Die italienische Rechtsregierung von Giorgia Meloni macht ernst. Als erstes Land der Europäischen Union hat Italien heute ein Lager für Asylbewerber außerhalb der EU eröffnet, in Albanien. Dort sollen die Asylverfahren durchgeführt werden, die die italienischen Behörden eigentlich im eigenen Land erledigen müssten. Es ist der erste Schritt hin zu dem, wovon Asyl-Hardliner in vielen europäischen Ländern schon lange träumen. Migranten gar nicht erst in den Schengen-Raum einreisen lassen, sondern in Zentren außerhalb der EU festhalten, bis geklärt ist, ob sie einen Anspruch auf Asyl haben oder nicht. Wolfgang Fichtel berichtet.
Die ersten 16 Flüchtlinge, die eigentlich übers Mittelmeer nach Italien wollten, sind in Albanien angekommen. Auf einem italienischen Marineschiff, das die 16 Männer aus Bangladesch und Ägypten zum neuen italienischen Asylaufnahmezentrum an der albanischen Küste gebracht hat. Dort werden sie jetzt registriert, identifiziert, gesundheitlich untersucht. Dort werden auch ihre Asylanträge bearbeitet, von italienischen Behördenmitarbeitern, aber außerhalb Italiens, im sicheren Drittland Albanien. Ein paar Rentner leben hier noch. Es gab einen verlassenen albanischen Militärflughafen. Jetzt steht da das neue italienische Asylzentrum. Ein 6 Meter hoher Blechzaun, doppelstöckige Wohncontainer. Colonel Agostino Piccirello öffnet die Tür. Willkommen in Italien.
This is for people. 4 persone.
4 Metallbetten mit demonstrativ deutlich sichtbaren Aufklebern Made in Italy. Ein italienisches Experiment, ein historisches, innovatives Abkommen mit Albanien über den Umgang mit Migranten, sagt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Ein Freundschaftsdienst, Payback, alter Schulden, sagt Albaniens Regierungschef Edi Rama auf Italienisch. Das können viele hier. Fabrizio Bucci, der italienische Botschafter in Albanien, erklärt das Experiment. Also innerhalb der Zentren gilt die italienische Gesetzgebung. Es wird italienisches Personal geben, Polizisten, Beamte des Innenministeriums, des Justizministeriums. Hier werden die Regeln angewendet, die auch in Migrantenzentren in Italien angewendet werden.
In un qualsiasi centro migranti in Italia.
Das exterritoriale Asylzentrum wird von Italien gebaut, finanziert, organisiert. Es soll am Ende Platz haben für 3000 Asylsuchende. Bis jetzt können erst 800 aufgenommen werden, noch wird gebaut. 3 Bereiche wird es geben. Den größten für die, die einen Asylantrag gestellt haben und auf Antwort warten. Etwas kleiner, ein Abschiebezentrum für die abgelehnten Asylbewerber und 20 Gefängnisplätze für Straftäter. Im Dorf Giada, in dem man eigentlich nur alte Männer auf der Straße trifft, haben sie kaum ein Problem mit dem neuen Asylzentrum. Wir profitieren jetzt schon, seit Baubeginn. Wissen Sie, das Dorf hat mit Abwanderung zu kämpfen. Allein schon mit den Bauarbeitern ist es anders geworden. Und wenn die Migranten kommen, wird noch mehr los sein. Lebensmittel, versprechen die italienischen Behörden, sollen vor allem in der Gegend eingekauft werden. Ein paar Arbeitsplätze für Nicht-Italiener wird es auch geben. Die im Dorf Giada hätten kein Problem, wenn die Flüchtlinge nicht hinterm Zaun abgeschottet werden würden. Außer die Straftäter. Aber vor denen hat hier auch kaum einer Angst. Nur wenn sie 6 Meter hoch fliegen, dann ja. Aber die haben keine Chancen rauszukommen. Die sind da drin wie Vögel im Käfig.
Spannungen zwischen China und Taiwan gibt es schon lange, seit diesem Jahr haben sie aber wieder zugenommen. Bekanntlich will ja China die Inselrepublik Taiwan dem eigenen Territorium zuschlagen. Erst vor wenigen Tagen hat China mit Militärübungen rund um Taiwan wieder provoziert. Machtdemonstrationen wie diese gab es schon mehrfach. Seit Juni sind deshalb 2 deutsche Kriegsschiffe in der Region unterwegs, um Taiwan den Rücken zu stärken, aber durchaus auch im Interesse Deutschlands, denn zum Beispiel führen durch den Indo-Pazifik Seewege, die für den deutschen Handel wichtig sind. Gerade sind die Schiffe im südchinesischen Meer unterwegs. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston war 4 Tage lang an Bord einer Fregatte und hat sich den Alltag der Soldatinnen und Soldaten genau angeschaut.
Reise. Aufstehen.
Es ist 6.30 Uhr. Der Weckruf hallt durch Lautsprecher in die Kammern der Schiffsbesatzung.
Reise, aufstehen.
Marius und Jason sind schon wach. Während der 26-jährige Pilot Marius gleich in den Marinehubschrauber steigt, steht der 29-jährige Jason oben auf der Brücke, gibt Marius im Cockpit Anweisungen.
Hier an Bord bin ich der Decksoffizier, das heißt, in Vertretung des Kommandantens erteile ich die Start- und Landeerlaubnis.
Mit dem Fernglas schaut Jason durch die Panoramafenster von der Brücke der Fregatte Baden-Württemberg. Weit entfernt entdeckt er ein U-Boot der Singapurer Marine. Gleich geht es auf U-Boot-Jagd.
Indem wir das U-Boot auf einen gewissen Abstand haben und das U-Boot dann gewisse Antennen rausfährt, die wir dann optisch erkennen können.
Damit werden junge Soldaten ausgebildet, die sogenannten Ausgucks.
Damit sie wissen, okay, welches Rohr ist wann draußen und wie sieht welches Rohr überhaupt auch aus.
5 Männer und Frauen stehen mit Ferngläsern an der Reling.
Haben wir das U-Boot gerade optisch?
Das U-Boot hat eingedreht.
Die Aufgabe von Pilot Marius und seinen Kollegen ist, das U-Boot aus der Luft zu orten.
Ja, also es gibt durchaus Missionen, vor denen man
angespannt ist. Was man nicht haben darf, ist Angst. Also sobald man Angst hat, sollte man den Flug nicht antreten.
Start und Landung auf dem fahrenden Schiff sind die heikelsten Momente für ihn. Dieser Flug ist entspannt, Routine. In der Ferne taucht ein Containerschiff auf. Jason greift auf der Brücke zum Mikrofon.
Ein Schleppverband? Das ist natürlich schwierig. Wir rufen ihn auf Kanal 16, sagen, wir führen hier gerade U-Boot-Operationen durch und mit seinem aktuellen Kurs würde er uns quasi erheblich stören, ob er eventuell seinen Kurs nach Osten öffnen kann.
Nach kurzem Funkkontakt ändert der Frachter seine Richtung. Die Übung kann weitergehen. Freie See braucht die Fregatte auch, wenn die Soldaten auf hoher See Schießen üben.
Von Kommandanten, Feuererlaubnis.
Von Kommandant, Feuererlaubnis.
Ein Ruck geht durchs Schiff. Der vordere Turm hat geschossen.
Aufschläge optisch.
Die deutsche Fregatte soll im Indopazifik Präsenz zeigen. Besonders im südchinesischen Meer nehmen die Spannungen zu. China beansprucht fast das gesamte Gebiet für sich. Auch Gewässer, die laut dem UN-Seerechtsübereinkommen zu den Philippinen, Vietnam oder Malaysia gehören. Die Fahrt des deutschen Marineverbands durch südchinesische Meer sei daher auch ein Zeichen an die Anrainerstaaten, sagt Stefanie Finke, die die Mission an Bord als Rechtsberaterin begleitet.
Die daraus natürlich auch bestärkt werden und China merkt, okay, so einfach ist es nicht.
Der Grund für den Konflikt im südchinesischen Meer sei vor allem ein Kampf um Ressourcen, um Öl, Gas, Fischbestände. Dazu kommt der Konflikt um Taiwan, das von China als eigenes Territorium betrachtet wird. Gerade erst hat China um die Insel Taiwan herum umfangreiche Militärübungen durchgeführt. Das Verteidigungsministerium war in erhöhter Alarmbereitschaft. Admiral Axel Schulz, der den Verband führt.
Insofern leisten wir hier schon als Kriegsschiff, als deutscher Verband einen wichtigen Beitrag im Sinne der Verteidigungs- und Militärdiplomatie.
Für Deutschland ist es wichtig, dass es in der Region friedlich bleibt. Denn durch den Indopazifik laufen wichtige Handelswege. Könnten Schiffe hier nicht mehr langfahren, hätte das enorme Auswirkungen auf Lieferketten, die Verfügbarkeit von Produkten und am Ende auf Deutschlands Wohlstand.
Zum Wetter im Saarland. Viele Wolken heute tagsüber, am Nachmittag sind auch Schauer möglich. Gegen Abend kann aber dann doch mal die Sonne rauskommen. Es ist wieder ziemlich mild heute, 16 Grad maximal in Freisen und 20 Grad in Völklingen. Morgen ist es wieder sehr wolkig, es kann auch wieder Schauer geben, nur ganz selten scheint mal die Sonne, bei noch milderen Temperaturen als heute schon, bis 21 Grad sogar morgen. Am Freitag häufig Regen und es wird wieder etwas kühler, dann nur noch bis 16 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Sie können sie gleich nachhören, wenn Sie etwas verpasst haben, im Podcast auf SR Kultur. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Bei dem geplanten Treffen der EU-Führungsspitzen morgen in Brüssel soll ein Schwerpunkt auf der Migrationspolitik liegen. Polens Ministerpräsident Tusk will mit einem neuen Gesetz das Recht auf Asyl an der Grenze zu Belarus vorübergehend aussetzen. Der Standard aus Österreich kommentiert: Tusk hatte dieses Prinzip bereits im März 2016 erklärt. Da war er ständiger EU-Ratspräsident und ließ den Satz »Die Balkanroute ist geschlossen« in den Entwurf einer EU-Gipfelerklärung schreiben. Die damalige Kanzlerin Merkel ließ das rausstreichen. 2024 ist vieles anders. Nun will die EU-Kommission eine differenzierte Politik vorantreiben. Fair, humanitär, aber auch mit Restriktionen gegen irreguläre Migration. Nur wenn es gelingt, mehr Recht und Ordnung in die gemeinsame Zuwanderungspolitik zu bringen, wird die Akzeptanz für eine humanitäre Asyl- und Flüchtlingspolitik bei der Bevölkerung wieder wachsen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, so hat sich Europa vor 10 Jahren sein Asylsystem nicht vorgestellt. Es sollte den humanitären Grundsätzen des Völkerrechts folgend für alle Ankömmlinge offenstehen, die in Europa einen Asylantrag stellen wollen. Nun sind die Länder von der Realität der bei 10 Jahre andauernden unkontrollierten Einwanderung überrollt worden. Deren Folgen und Widersprüche können nicht mehr verdrängt werden. Dazu gehört eben nicht nur die erhoffte Bereicherung von Kultur und Gesellschaft oder das Stopfen von Lücken auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch das Entstehen von Ausländerghettos und Bandenkriminalität, Gewalt gegen Frauen, Terroranschläge und Amokläufe. De Volkskrant aus den Niederlanden schreibt: Das Vorhaben Tusks scheint auch aus dem Wunsch zu resultieren, die Migration im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr drastisch zu reduzieren. Eine strengere Migrationspolitik ist aber nur in einem europäischen Kontext und unter Wahrung der Rechtsstaatlichkeit möglich. Andernfalls droht eine Situation, in der sich die Mitgliedstaaten gegenseitig mit harten Maßnahmen übertreffen, in der Hoffnung, die Migranten anderen Ländern zuschieben zu können. Das wäre katastrophal für die Rechtsstaatlichkeit und für die Migranten, aber auch für das gegenseitige Vertrauen innerhalb der Europäischen Union. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.